Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzten Makler. Leute, wir hatten schon allerlei Menschen hier in diesem Podcast. Wir hatten Rechtsanwälte, wir hatten Vertriebspartner, wir hatten sehr, sehr gute Vertriebler, Unternehmer. Wir hatten alles Mögliche hier. Aber die eine Sache, ohne die meisten Menschen in der Finanzdienstleistung da draußen nicht überleben konnten, die hatten wir noch nicht hier. Und das ist das Thema Baufinanzierung oder generell das Thema Finanzierung. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich in der Finanzdienstleistung, sowohl im Strukturvertrieb als auch später im Maklerwesen. Und ich habe hier heute die beiden vielleicht besten Finanzierer in ganz Deutschland zu Gast bei mir im Podcast. Die waren beide früher im Strukturvertrieb, bringen beide zusammen über 20 Jahre Vertriebserfahrung auf die Uhr und sind heute sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsführer der Hypervision GmbH in Kassel. Herzlich willkommen hier im Podcast, Marvin Pitsch und Marvin Kregel.
Hi, Hoffler.
Hi.
So, Männer, schön, dass ihr hier seid. Freut mich extrem, dass wir jetzt diese Podcast-Episode hier aufnehmen können. Bevor wir starten, vielleicht wollt ihr euch mal kurz vorstellen, dass die Leute mal so ein bisschen mitbekommen, wer ihr seid.
Ja, sehr gerne. Also, wie du schon netterweise anmoderiert hast, Marvin Kregel und Marvin Pitsch. Wir sind die beiden Geschäftsführer von der Hypervision GmbH. Wir sitzen in Kassel, haben schon einige Jahre Vertriebserfahrung auf der Uhr. Und ob wir die besten Baufinanzierungsberater in Deutschland sind, das wollen wir sicherlich noch unter Beweis stellen. Aber es freut uns, dass das mittlerweile zumindest bei dir und einigen deiner Geschäftspartner schon den Eindruck erweckt.
Das auf jeden Fall. Also, ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, der es besser macht. Ne? Marvin Kränge, magst du vielleicht schon ein paar Takte zu dir sagen?
Ja, erstmal danke für die Blumen. Wir geben unser Bestes. Und herzlichen Dank natürlich auch für die Einladung von dir. Du hast es angesprochen. Ich glaube, der Podcast wird sehr, sehr interessant. Wir haben sehr viele Erfahrungsberichte, die wir teilen können. Und würde ich sagen, starten wir mal in die erste Themen rein, oder?
Ja, super, super gerne. Also bin ich auch schon sehr gespannt darauf, was ihr alles zu erzählen habt. Was vielleicht aber spannend ist für alle, die hier zuhören, wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr in die Finanzdienstleistung gekommen seid? Also Marvin Pitsch, ich glaube, du bist länger von euch beiden in der Branche. Vielleicht fängst du einfach mal kurz an. Was hat dich dazu motiviert, in die Finanzdienstleistung überhaupt zu gehen und später dann auch Finanzierer zu werden? War es die Bank? War es ein Onkel, der dich irgendwie in Strukturvertrieb gebracht hat? Wie lief das?
Ja, der klassische Weg erstmal. Ich war Student, wusste nicht richtig, wohin die Reise gehen soll. Und da kam ein alter Bekannter auf mich zu und sagte, hey Marvin, ich habe genau das, was zu dir passt. Du spielst auch Handball, du bist Teamplayer. Du brauchst jetzt dein eigenes Team, wärst du gerne Captain. Und so habe ich angefangen.
Warte mal, Handball war der Pitch, ja? Also hey, du spielst Handball, du bist... Handball war der Pitch, ja. Okay, das ist cool.
Du bist doch Teamplayer, du spielst Handball, willst du Captain von deinem eigenen Team sein. So war der Pitch. Ja, er war schon, war super, hat er gemacht. Und der klassische Weg, dann ganzen Meetings, die man so hat, bevor man da anfängt, mitgenommen und war dann klassischer Vertriebspartner. Habe es, glaube ich, bis zum Beraterassistent geschafft und dann ist es gestockt. Und dann war es so, dass der damalige Finanzierungsberater dort aus diesem Standort auf mich zukam. Und ich stand auf dem Scheideweg. Also entweder da jetzt raus komplett, weil es funktioniert nicht, verdiene kein Geld und konzentriere mich jetzt auf die Uni und schaue, dass ich was Richtiges in Anführungszeichen mache. Oder dann die Position, dass mir gesagt wurde, hey, kannst du was dazu verdienen? Ich stell dich ein. Machst so einen Nebenjob und hält sich so ein bisschen über Wasser, bist aber trotzdem noch in der Vertriebsnähe, hast dein gesichertes Minijob-Einkommen und schaust dann, wie es weitergeht. Also Ich hatte dann die Uni, hatte meinen Minijob bei dem Finanzierungsberater, wo ich ganz normale Assistententätigkeiten gemacht habe, also E-Mails getippt, Unterlagen kopiert, gescannt, was auch immer. Also richtig zum Bereich Finanzierung noch gar nicht so viel gemacht. Und noch Take ist meine Vertriebspartner-Tätigkeit, habe dann relativ zügig erkannt, dass mir dieses ganze Immobilienthema, also und auch Immobilienfinanzierungsthema viel mehr liegt, viel mehr Spaß macht. Ich habe, was das Produkt angeht, ein deutlich, deutlich besseres Gefühl gehabt. Plötzlich war es so, dass ich auch wirklich jemand auf einer Feier gefreut hat, wenn man darüber geredet hat. Wenn du da warst und hast gesagt, ja, ich mache Immobilienfinanzierung, also wenn du jetzt zu einer Bank gehst und die Bank gibt dir 4,2 oder damals war es ja noch 2% Zinsen, 2% Zinsen, dann schaue ich, ob ich irgendwie 1,8 hinbekomme. Das spart dir monatlich 30 Euro als Beispiel. Und plötzlich wollte das wirklich jemand hören. Also dann haben dich auch Leute bei Insta, Facebook angeschrieben, so, hey Marvin, du machst doch das, hat mir der und der erzählt, wie ist das denn? Und ich habe gemerkt, hey, das ist ja auf einmal was ganz anderes. Warum ist mir das noch nie passiert, wenn ich den Leuten irgendwie bei einer BU erklärt habe, was sie da sparen können? Und so kam das dann, dass ich immer mehr Zeit investiert habe und irgendwann gekündigt habe und Vollzeit als Assistent bei dem Finanzierungsberater angestellt war, Uni auch abgebrochen und habe dann da losgelegt. Das war vom Timing her, damit man es vorstellen kann, alles so 2015.
Das ist auch schon ein bisschen her, aber das muss dann wirklich eine Leidenschaft gewesen sein, wenn ich so raushöre, dass du sogar die Uni dafür abgebrochen hast. Finde ich aber sehr, sehr spannend, weil bei ganz, ganz vielen Menschen, die ich kenne, war das Thema Immobilie oder Kapitalanlage, Immobilie an sich, die Motivation, um überhaupt in die Selbstständigkeit zu starten oder später dann halt entsprechend irgendwie weiterzumachen. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Marvin Pitsch, wie war's? Sorry, Marvin Kränger, Mensch, euch beiden verwechselt, weil immer so. Wie war's bei dir?
Ja, bei mir gibt's die ein oder andere Parallele auf jeden Fall. Ich habe 2013 bis 2015 eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, also habe eine klassische Ausbildung gemacht und bin dann nach Kassel an die Uni gekommen, weil ich dachte, okay, nach der Ausbildung möchte ich gern einfach nochmal studieren. Das war so die Phase. Und Kassel ist ja die Tekes-Hochburg. Ich habe 2019 oder 2020 mal eine Übersicht gesehen. Kassel hat die höchste Dichte an Tekes-Beratern auf 100.000 Einwohnern. Und da bleibt es einfach nicht aus, wenn man an der Uni ist, dass man früher oder später auf jemanden trifft, der bei Tekes ist. Und da war der Pitch dann natürlich, ja, du bist der Bankkaufmann, also ist ja wie gemacht für dich. So, da bin ich natürlich auch zur Tekes reingerutscht letztendlich, habe mich da auch fokussiert drauf und 2015 bis 2018 war ich Vertriebspartner. So, und dann halt den klassischen Vertriebspartner. Ne? Also die ersten Kunden gewonnen innerhalb des engsten Kreises, dann nicht die Empfehlungen bekommen dieser engsten Kunden. Das ist ja immer so die Story, ne? Also du gewinnst einen Kunden, der empfiehlt dich dreimal, so gewinnst du drei Kunden, dann bist du GM so ungefähr. dann hat man gemerkt, irgendwie klappt das nicht so wirklich, aber immer weiter an den Frauen geglaubt tatsächlich. Deswegen auch 3 Jahre da gewesen, ne? Weil der Traum wird ja, oder den habe ich zumindest entsprechend vorgelegt bekommen und habe auch lange natürlich dran geglaubt. Ich bin Sportler, ich gehe ins Fitnessstudio, ich habe Ehrgeiz, ich sag mir dann, ich krieg das irgendwie hin. Aber dann irgendwann 2018 gemerkt, boah, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, ich verdiene hier kein Geld, ich mache keine Abschlüsse. Und dann kam derselbe Finanzierungsberater auf mich zu, weil das war dasselbe Büro. Der Finanzierungsberater hatte in dem Büro sein eigenes kleines Büro mit, wo der Marvin eben schon saß und kam dann da 2018, Ende 2018 dazu als Innendienstkraft, ja.
Hm. Ich persönlich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr quasi irgendwie unabhängig voneinander, also wenn ich das richtig verstanden habe, kanntet ihr euch davor auch noch nicht wirklich, dass ihr unabhängig voneinander sind und so einen ähnlichen Weg gegangen seid. Ihr habt beide probiert, die klassische Vertriebspartnerschiene zu fahren. Ich habe beide wahrscheinlich versucht, Versicherungsprodukte zu verkaufen, wahrscheinlich irgendwie Investmentprodukte zu verkaufen und seid dann relativ schnell an die Grenze gestoßen, wo es halt nicht so funktioniert hat, dass man eine Empfehlung bekommt und oder von einem Kunden gewinnt, dann 3 Empfehlungen bekommt und von den 3 Kunden wieder 3 Empfehlungen bekommt und dann plötzlich Millionär ist, ne?
Ja.
Gab's da bestimmte Gründe bei euch? Also habt ihr selbst einfach gemerkt, dass das Thema euch nicht so wirklich liegt, oder kam das nie wirklich gut an bei den Leuten? Wie kam es dazu? Vielleicht so ein kurzer persönlicher Einblick.
Ja, also man startet halt. Also man hat dann seinen engsten Kreis, die vertrauen einem natürlich und die berät man dann auch. Und das ist dann so der Punkt, wo man sagt, okay, scheint ja zu funktionieren. Ne? Man macht Abschlüsse, man verdient den einen oder anderen Euro und dann spricht man mit den ersten Externen darüber, versucht die irgendwie zu gewinnen. Halt die Grube Kaltakquise in einer Phase, wo man halt noch gar keine vertriebliche Erfahrung hat. Ne? Also man kriegt zwar viel beigebracht oder viel erklärt, aber das ist halt immer Trockenschwimmen letztendlich. Ne? Das ist ja immer in so einem Büro, in so einer Atmosphäre, wo man geschützt ist. Und im Außen, in der Außenwirkung, im Außenvertrieb dann, vielleicht hat uns auch einfach das Talent dann gefehlt, die Leute zu gewinnen. Ne? Es gibt ja durchaus Leute, die dann bei Tekis auch erfolgreich werden und Bereiche aufbauen, vertrieblich Kunden gewinnen. Aber wir haben in dem Moment dann nicht dazu gehört, ob uns das Talent gefehlt hat oder die Mittel gefehlt haben. Weiß ich nicht. Also ich denke
Also
mal.
ich glaube, am Talent wird es nicht liegen, sonst wärt ihr heute nicht da, wo ihr seid mit eurem Finanzierungsbusiness. Aber da werden wir später nochmal drauf kommen. Ich glaube, es könnte tatsächlich am Thema gelegen haben. Nicht jedem liegt das Thema Versicherung verkaufen, nicht jedem liegt das Thema zu erklären, warum man jetzt wirklich unbedingt was fürs Alter machen sollte, weil sonst hat man später irgendwie eine Rentenlücke. Und das ist, wie ich es gesagt habe. So, also ich habe das so gelernt, oder was heißt gelernt, die eigene Erfahrung ist eher so, dass es in der Finanzdienstleistung nur zwei Arten von Kunden gibt. Diejenigen, die das Geld haben und das investieren wollen, und diejenigen, die Geld brauchen. Egal jetzt wofür. Und die letztere Zielgruppe, habe ich schon von ganz vielen gehört, ist die dankbarere Zielgruppe. Weil wenn du irgendjemandem mal eine Finanzierung organisierst und es vielleicht auch noch irgendwie einen halben Prozentpunkt günstiger hinkriegst als die Konkurrenz oder die Hausbank, dann hast du auch mal die Dankbarkeit von der Familie, die sagt, hey, danke, dass du uns diesen Traum vom Eigenheim oder von der Immobilie oder wie auch immer ermöglicht hast. Und das hast du beim Abschluss einer Bigura ja nicht so häufig.
Nee, das ist so, ja. Das ist aber auch. Wir hatten ja bei Tekis damals gar kein Zielgruppenmarketing oder so. Das war ja einfach nur das, was dir irgendwie gerade vor die Flinte gelaufen ist. Das hat man halt irgendwie versucht, für sich zu gewinnen. Und dadurch, dass du halt gar keine Infos über die Pain Points hattest, über die Personen an sich, war das halt immer Kaltakquise, einfach mit so einem, das ist keine Ahnung, gefühlt, wie wenn ich mit einer Schrotflinte in einen leeren Raum reinschieße und versuche, irgendwas zu treffen, was ich gar nicht sehe. So, wie soll ich da das richtige Argument für genau diesen Kunden finden und den konvertieren? Das heißt, es ist für alle, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, halt auf diese Art und Weise der Kaltakquise Kunden zu gewinnen. Aber das ist, denke ich, muss man dann immer für sich selbst herausfinden.
Das ist, glaube ich, bis heute noch ein Riesenproblem von Strukturvertrieben. Also ich müsste jetzt lügen, dass ich, wenn ich sagen würde, ich weiß, wie es bei Tekis heute noch läuft, weil ich bin schon seit ein paar Jahren raus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, oder kann mir wenig vorstellen, dass es anders ist, dass dort halt immer noch die Netzwerkliste gelehrt wird, dass da immer noch das Netzwerken gelehrt wird, dass du immer noch irgendwie rausgeschickt wirst zum Leute kennenlernen und die dann anquatschen, ob die Kunde oder Partner werden. Und das hat ja mit Marketingaktivitäten an sich, so wie wir das heutzutage kennen, mit Social Media Marketing, mit E-Mail-Listen, mit Werbeanzeigen, hat ja nicht viel zu tun. Also wenn ich mir das überlege, dass wir im Bereich, bei uns im Bereich über alle Marken hinweg, dass wir da an die 1000 bis 1500 Kundenanfragen pro Tag generieren, die wirklich irgendwie ein gezieltes Interesse haben, ist das was anderes, wie wenn du irgendwie Leute auf einer Party beim Saufen anquatscht, hey, hast du schon mal über einen Wortwahlvertrag nachgedacht? Ne?
Wie ich das so ein bisschen sehe, wie ihr das aktuell macht. Also du mit deiner Firma bist ja noch auf einem ganz anderen Level unterwegs, als wir das jetzt zum Beispiel machen, gerade mit Online-Marketing. Es gab ja früher immer den Satz bei mir, als dann die komplette Familie durchberaten war und engste Freundeskreis auch und was auch immer, dann kommt man irgendwann an die Stelle, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wen ich beraten soll. Und dann gab es immer dieses Thema, die Kunst, sich ansprechen zu lassen. Das heißt, geh überall mit dem Anzug hin. Ja. Und ich weiß noch, wie ich mit, keine Ahnung, 18, 19 Jahren in dem gebrauchten Cabrio von meinen Eltern im Anzug an einem Dienstag, weil Montag ging ja nicht, weil wir beim Montagsmeeting, Dienstag irgendwie um 17 Uhr mit einem Anzug ins Schwimmbad gefahren bin, damit die Leute fragen, hey, warum hast du den Anzug an? Und ich dann sagen, ja, ich komme gerade aus dem Büro und dann, ja, hey, was machst du denn und so weiter. Und warum ich das erzähle, ist, dass ihr das natürlich, wir sind da auch auf einem guten Wege, aber ihr es ja geschafft habt durch diese gezielte Werbung online, Lead-Generierung und so weiter, habt ihr es ja geschafft, euch ansprechen zu lassen, nur halt auf eine viel professionellere Art und Weise und die auch weniger peinlich ist, als irgendwie im Sommer mit dem Anzug ins Schwimmbad zu fahren.
Naja, also du wirst lachend, aber als du das gerade ausgesprochen hast, mit die Kunst sich ansprechen zu lassen, ist mir, ich weiß nicht, was für ein Workshop das war. Ich weiß nicht, ob das ein zweitägiges Trainee-Seminar damals bei Tekis war oder irgendwas, aber wir waren auf jeden Fall 2 Tage dort. Und da gab es einen Referenten, an den erinnere ich mich wie heute. Ramon hieß er. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihm gehört habt. Ramon hieß er. Und der hat diesen Vortrag gehalten, die Kunst sich ansprechen zu lassen. Und da kann man nichts sagen, größten Respekt vor diesem Mann. Der hat es ja, glaube ich, als jüngster GM aller Zeiten bei Tekis geschafft oder so. Aber ich erinnere mich noch wie heute, wie er die Manschettenknöpfe mit Tekis-Logo dran hatte, die er an seinem Anzug dran hatte, aus Holz, wie er... ich glaube, früher hatte man so ein Dongle bei Tekis immer, um sich anloggen zu müssen. Wisst ihr noch? Dann habe ich immer in der Uni auf dem Tisch platziert, damit die Leute fragen, was das ist. Also diesen Vortrag, die Kunst sich ansprechen zu lassen, den habe ich tatsächlich jetzt gerade wieder in meine Erinnerung geholt, dass du es gesagt hast. Und das ist häufig so ein Ding gewesen, ja. Ich meine, es ist sicherlich eine Kunst, sich ansprechen zu lassen. Ja. Meiner persönlichen Meinung nach hat das aber nichts mit Marketing zu tun. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber gut, ist ja nicht unbedingt das Thema heute, sondern vielmehr ist das Thema, wie euer Weg war, wie ihr es beide geschafft habt, euch eine eigene Marke aufzubauen und ein eigenes Business im Bereich Baufinanzierung. Darüber wollen wir heute sprechen. Eine Sache würde ich aber gerne noch mal kurz euch beide fragen, weil ihr seid ja noch aktuell, ihr seid ja in Kassel wahrscheinlich auch noch ein bisschen vernetzt. Marvin Kringel, du hast es vorhin gesagt, damals, als du angefangen hast, war Kassel die Tekis Hochburg mit, ich glaube, der größten Anzahl an Vertriebspartnern pro Einwohner oder irgendwie sowas. Ist das heute immer noch so? Wisst ihr das? Weil ich persönlich wohne jetzt seit, ich habe 3 Jahren in Kassel und mir ist noch kein einziger Mensch begegnet, der mich angelabert hat, dass er bei Tekis ist.
Echt?
Nee.
Warst du an der Uni auch in Kassel?
Nee, ich war nicht an der Uni. Nee.
Ja, also wenn du hier auf Partys gehst oder auf Unis oder sag mal hier Friedrich-Ebert-Straße in die gängigen Lokalitäten, dann ist die Wahrscheinlichkeit an einem Samstagabend sehr, sehr hoch, dass dich jemand mit weißem Hemd anspricht. Ob es von der Dichte her immer noch so ist, weiß ich nicht, weil viele natürlich das gemerkt haben und das sich natürlich auch bei Kunden letztendlich umspricht, das Thema Tekis und der ruft dann irgendwann auch vielleicht ein bisschen leiden könnte, das weiß ich nicht genau, aber viele Vertriebspartner haben dann gesagt, wir gehen aus Kassel raus. So, ne, die sind dann, haben Büros eröffnet in Fulda, in Frankfurt, in allen Himmelsrichtungen eigentlich, weil das dann natürlich auch entsprechend promoted wurde, dass das ja total Sinn macht, sein eigenes Büro aufzumachen. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Dichte sich dadurch nicht verkleinert hat tatsächlich, weil dann natürlich auch die Berater dann entsprechend wechseln die Standorte.
Ja.
Aber was ich so höre von den Büros, was ich so sehe, was eröffnet wird, was offen ist an Büros, könnte ich mir das schon vorstellen, dass Tekis immer noch sehr, sehr gut dabei ist hier in Kassel.
Das ist ja der Wahnsinn. Also das ist eine spannende Info. Du musst dich tatsächlich mal ein bisschen auf die Friedrich-Ebert-Straße ein bisschen feiern gehen. Ein bisschen Ausschau halten.
Dich wird wahrscheinlich keiner ansprechen. Ich werde alle kennen, aber ich bin sehr sicher.
Okay, gut. Kommen wir zurück zu eurer Story, Jungs. Also ihr habt dann beide festgestellt, dass ihr aber Herausforderungen mit der Vermittlung von Versicherungen habt, dass weder der Profiberater noch der Aufbauerweg irgendwie so das Richtige ist, was ja völlig okay ist. Und dann habt ihr ja die Chance genutzt, euch erstmal anstellen zu lassen im Bereich Baufinanzierung und habt dort entsprechend erstmal gelernt, nehme ich an, oder?
Ja. Ja, okay. Das komplette Backoffice letztendlich haben wir übernommen, also alles, was mit Unterlagen zu tun hatte, Aufbereitung, erste Kommunikation mit der Bank. Das haben wir dann übernommen und gemacht. Der Marvin hat es mir beigebracht, weil der Marvin war dann natürlich schon 2 Jahre weiter als ich. Der war da schon
alt eingesessen, quasi schon im Vertrieb. Wir waren, Marvin war letztendlich auch jemand, den jeder kannte, weil das Prinzip bei Tick ist ja, dass der Vertriebspartner, der jemanden hat, seinen Kunden für die Immobilienfinanzierung dann an Marvin weitergegeben hat zur Beratung, ne, in dieser Abteilung, an diesen Profiberater. Mhm. Und war Marvin schon zu dem Zeitpunkt 2018, wo ich kam, so eine graue Eminenz. Also jeder kannte den. Er war der Sunnyboy damals und war auch dann natürlich irgendwo auch ein Aushängeschild, ne, weil die Leute halt dahin haben oder die Vertriebspartner gesehen haben, ja krass, ne, also da ist jemand bei Tekis und das funktioniert ja irgendwie auch. Ne. Wir waren ja dann schon irgendwo auch an dem Punkt, oder ich war an dem Punkt, wo ich gesehen habe, krass, ne, also Immobilienfinanzierung, der Marv, der ist angesehen, der wird angesprochen, die Leute rufen ihn an, wollen Sachen von ihm wissen. Das kann nicht so schlecht sein für mich jetzt hier eben auch als Innendienstkraft zu lernen. Und dann hat Marvin mich ausgebildet ab 2018, ja.
Okay. Und durftet ihr dann auch schon so ein bisschen den Bereich Baufinanzierung lernen oder habt ihr wirklich nur zugearbeitet? Also Marvin Pitsch vielleicht aus Erfahrung.
Ja. Wir haben natürlich, und das ist ein großer positiver Aspekt aus der ganzen Zeit, unglaublich viel gelernt, weil wir waren damals angestellt beim erfolgreichsten Baufinanzierer, der natürlich federführend war und auch Wegweiser, um überhaupt zu schauen, wie viel Volumen kann man im Monat machen, also auch über die Baufinanzierung hinaus. Und
jetzt bin ich neugierig, wie viel Volumen kann man im Monat machen als bester Baufinanzierer?
Damals waren, glaube ich, FDL-Volumen. Ja, ich kann es jetzt nicht einfach umrechnen, aber FDL-Bund waren damals, glaube ich, in dem gesamten Jahr 10 Millionen in dem, dann waren es irgendwie 13 oder 14 Millionen im gesamten Jahr. Das ist für damalige Verhältnisse viel gewesen. Also überleg mal, das ist jetzt die Zeit, wo ich spreche, 15, 16, ist jetzt 8, 9 Jahre her.
Und dann sprechen wir von FDL-Volumen, sprechen wir da von Baufinanzierungsvolumen, die nur LV-Geschäft.
Genau. Also das wird umgerechnet bei Tekis. Darlehensvolumen, darauf kriegt ja Tekis letztlich eine Provision, wie das jetzt bei einem ganz normalen Versicherungsvertrag auch ist. Und dann, je nachdem, welche Promillstufe du bekommst, hast du einen ganz komplizierten Rechnungskurs, wie viel Geld am Ende dann beim Vertriebspartner landet. So war das ungefähr. Was bei uns gelandet ist, war relativ simpel, weil das war nur ein Gehalt.
Ja, ihr wart ja angestellt, das ist ja logisch. Aber das war lang. Das heißt, Baufinanzierer im Strukturvertrieb oder jetzt eurer Erfahrung nach speziell bei Tekis, die kriegen gar nicht wie ein normaler Finanzierer ihre, was weiß ich, 2% auf die Finanzierungssumme, sondern die kriegen das umgerechnet auf LV-Volumen und dann ihre Promillstufe dementsprechend.
Genau.
Ist man dann besser oder schlechter bestellt als ein normaler Finanzierer?
Als wer? Als wir.
Ja, oder meinst du? Ja, als ist ein normaler Finanzierer da draußen, der, sag ich mal, ich weiß nicht, was kriegt man bei einer guten Finanzierung an Provision? Also sagen wir,
sag mal 2%.
2%, sag ich mal, ist ein guter Standard, ne? Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, was man da drehen will, aber sagen wir 2%. Wenn du jetzt 1 Million Baufinanzierungsvolumen vermittelt hast, ist es schon eine Stange Geld.
Das ist okay,
ja. Ja.
Und bei uns ist es so, dass dieses Geld, also die 2%, die stehen ja auch im Vertrag drin, dass wir die bekommen, also Baufinanzierung ist sehr, sehr transparent, die kommen von der Bank auch on. Und das Konto bei der Volksbank gehört Marvin und mir. Da ist keiner dazwischen.
Ja. Da ist letztendlich so, da steht auch die 2% bei der Tekis, im Darlehensvertrag steht auch die 2%, wenn Tekis Baufinanzierer das machen. Da steht aber natürlich nicht dann die Provision im Vertrag vom Kunden als Provisionsbegünstigter, sondern die Tekis.
Okay. So.
Und dann gibt's einen Faktor, den muss man dann umrechnen und dann gibt's die Promillstufe, in der man ist und dann hat man im Endeffekt von dieser Provision, die im Darlehensvertrag steht, die an die Tekis geht, einen gewissen Prozentsatz. Das heißt, man gibt natürlich dann deutlich oder viel an Tekis.
Okay. Ja gut, kann ich mir aber auch gut vorstellen, also gerade beim Finanzierer kann ich mir das noch am ehesten vorstellen, weil du kriegst ja relativ viel Zuträge geschafft. Ne?
Ja.
Und das würdest du ja ohne den Laden nicht kriegen. Also da kann ich mir noch, das finde ich noch am fairsten mitunter. Ich komme natürlich auch drauf an, wie viel man abgibt, ne? Aber an sich ist ja erstmal nicht ganz verkehrt. Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber ich Ja, war einfach mal interessant, wie viel man als bester Baufinanzierer im Strukturvertrieb so also an Volumen schreiben kann. Vielleicht kommt
Heute ist das mehr. Heute gibt es auch neue Junge, die das vielleicht noch mal größer und anders aufgezogen haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber es ist so, dass die jetzt nicht am Hungertuch nagen. Die Guten, die sind da schon auch ordentlich unterwegs. Das kann man so sagen. Letztendlich haben wir 2016 bei diesen 10 Millionen Darlehensvolumen, also wirklich vermitteltes Darlehensvolumen angefangen, und waren zum Schluss irgendwo bei 40, 50 Millionen Darlehensvolumen. Ja, also. Nee, im Jahr, sorry, im
Ja,
Jahr.
okay. Okay, verstehe. Ja, nee, das ist doch auf jeden Fall schon eine gute Sache. Und dann, Marvin Pitsch, ich habe dich gerade unterbrochen, dann habt ihr quasi die Chance gehabt zu lernen, wie Baufinanzierung richtig funktioniert.
Genau, also das hat unser Chef damals gut gemacht. Er hat uns betreut ins kalte Wasser geschmissen. Sagen wir es so, also mit Schwimmflügeln ins kalte Wasser geschmissen, war immer da für alle Fragen und wir konnten viel, viel lernen, viel Verantwortung bekommen. Und das war wirklich eine gute Sache, hat uns auch nachhaltig geprägt, denke ich. Ich hatte dann irgendwann, ja genau wie Marvin schon geschildert hat, die Situation, dass er dann 2018 dazu kam. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ja im Unternehmen grundsätzlich angesehen. Ich war zwar immer der Assistent in der Zeit, aber konnte jede Frage beantworten und alles von A bis Z machen. Also das war schon, war gut. Und genau, dann kam Marvin, da musste ich natürlich lernen, wie kriege ich denn das, was ich jetzt alles gelernt habe die letzten 3 Jahre, jetzt an ihn vermittelt. Da muss ich sagen, habe ich keine gute Schulung genossen und da habe ich auch großes Glück, dass der Marvin heute noch mit mir redet, weil das natürlich nicht immer so war, wie man sich das wünscht von einem, der einem das erklärt. Also total, weil du natürlich da auch einen gewissen Druck hast, der in unserer Branche üblich ist, aber dann angespannt, gereizt, gar nicht wissend, wie ich das jetzt transportiere, keine Strukturen. Und da merkt man dann schon irgendwann, dass die Luft dünner wurde. Na, also ab einem gewissen Volumen aber einfach ändert, weil die Strukturen nicht gegeben waren.
Okay.
Ja.
Und ich denke, es hat aber trotzdem irgendwie funktioniert, sonst hättet ihr heute die Company nicht zusammen. Und letztlich, was auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, habt ihr auch eine gute Schule, was die Finanzierung angeht, genossen, sonst wärt ihr ja nicht jahrelang in dem Laden geblieben. Ne? Gibt es da vielleicht, sorry, ja, Marvin, erzähl.
Wie gesagt, der Marvin hat es gut zusammengefasst. Wir haben halt sehr schnell sehr viel Praxiserfahrung sammeln dürfen und haben halt dann auch direkt den kompletten Aufgabenbereich übergeben bekommen. Ja? Also wir haben das dann komplett gemacht. Also da gab es dann nichts mehr, was wir operativ nicht gemacht haben. Das heißt, wir haben die Kunden beraten, wir hatten die Termine mit denen, wir haben die Finanzierung umgesetzt. So, also von A bis Z haben wir alles dann irgendwann so 2020, also Marvin ja schon 2018 und ich dann so 2020, 2021 hatten wir die komplette Verantwortung über den Kundenprozess, über die Betreuung der Kunden, über die Beratung der Kunden.
Das war dann aber ein Vollzeitjob, richtig?
Ja.
Weil Marvin Pitsch am Anfang irgendwie gesagt hat, Minijob gab, wenn du das alles machst, dann ist natürlich Vollzeitjobs. Dann wart ihr letzten Endes irgendwie doch mehr oder weniger Vertriebspartner. Zumindest was die Beratungsebene angeht. Ne?
Kann man so sagen. Aber ja, wir waren halt angestellt, ne? Und haben gearbeitet wie Selbstständige, hatten natürlich nicht das Risiko wie Selbstständige, aber wir haben maßgeblich den Unternehmenserfolg auch mitbestimmt. Aber letztlich halt Gehalt bekommen. Also kann man keinem was vorwerfen, ist ja logisch so. Ne? Wenn wir jetzt unsere Angestellten bezahlen und die arbeiten, dann bekommen die ihr Gehalt und dann ist gut. Aber man hat irgendwie gemerkt, dass du willst nicht für immer, gerade mit der Verantwortung, die du hast. Also du bist nach außen hin, bist du ein Assistent, aber die Verantwortung innen drin ist halt eine ganz andere. Du bist ein vollwertiger Berater. Und ja, das merkt man irgendwann mit dem Ritterwerden.
Und der Marv hat es auch gerade gesagt, maßgeblich den Unternehmenserfolg mitbestimmt. Und wir haben zu dem Zeitpunkt ja auch gedacht, dass wir wirklich ein Unternehmen sind. Also, dass dieser Profiberater als Aushängeschild der Immobilienfinanzierung bei Tekes ein Unternehmen ist, weil wir waren Angestellte. Wir hatten ja eine Abrechnung mit Sozialversicherungsabgaben und so weiter. Ne? Und dann irgendwann haben wir halt gemerkt, ja krass, dann habe ich mal hier Sam Platt auf einmal gehört. Und habe dann gesehen, oh krass, da irgendwie gehen jetzt Leute von Tekes weg und habe dann auch irgendwie dann mal angefangen, das zu hinterfragen, sind wir denn eigentlich ein Unternehmen hier oder was sind wir überhaupt für, also wie sind wir denn aufgebaut? Und dann ging das so langsam los, das war auch Anfang 2022, Mitte 2022, wo wir dann mal überlegt haben, wie ist denn das hier überhaupt aufgebaut und wie funktioniert das denn alles hier und wie sind denn unsere Zukunftsperspektiven grundsätzlich? Ne?
Und dann seid ihr quasi auf eine Trichter gekommen, dass wenn ihr sowieso schon den ganzen Job macht, dass man da vielleicht auch das Ganze in Eigenregie machen kann, ohne angestellt zu sein, richtig?
Ja, also es war so, dass ich erstmal im Mitte 21 dann ich wollte einfach mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun haben. Bin ich gewechselt. Ich bin zu Interhyp gegangen. Das ist so der größte Privatkunden Baufinanzierungsberater in Deutschland. Also die machen nur Privatkunden in der Regel. Und da bin ich hingewechselt. Ich wollte, es war mir einfach alles dort. Ja, das kann ich dir bildern. Also ich habe es eben gerade schon erwähnt, das war dieses Thema mit Assistenz. Und dann hast du irgendwann fängt natürlich so, du hinterfragst die Sachen. Also du denkst, wie Mark gerade gesagt hat, ja, wer hat denn das Unternehmen? Wem gehört denn das Unternehmen? Ist das jetzt wirklich der Berater oder ist der eigentlich nur ein Vertriebspartner? Wie sind langfristig meine Aufstiegschancen? Weil ich wusste, ich komme ja niemals als wirklicher Finanzierungsberater in irgendeine Struktur zum Beispiel, wo ich auch tatsächlich mal was Eigenes aufbauen kann, wo ich mein eigenes Einkommen bestimmen kann. Und habe dann über einen Headhunter ein ganz gutes Angebot bekommen für die Interhyp in Göttingen, wo diese Punkte erfüllt wurden. Also erstens geregelte Arbeitszeiten, also da wurde ich bezahlt wie ein gut bezahlter Angestellter, hatte aber auch die Arbeitszeiten wie ein Angestellter und die Verantwortung. Das heißt, ich bin um 8 gekommen, habe um 16 Uhr die Tür zugeschlossen und das war zu dem Zeitpunkt für mich ein gutes Gefühl. Also ich wollte einfach ein geregeltes Leben. Das war meine Perspektive damals.
Hattest du das vorher bei Tickets nicht als Angestellter?
Nee. Ja, dann war ich auch noch bei Papierangestellter und dann hieß es ja mal, ja, wir sind ja ein Unternehmen und eine Mannschaft, also kein Fußballspiel mehr gucken, wegen diesem Begriff, dass man ja eine Mannschaft sei und so weiter. Und hast du nicht. Also erreichbar von Montag bis Sonntag, von morgens bis abends und am Ende für klassisches Angestelltengehalt, was nochmal unter dem Branchendurchschnitt lag. Und das war einfach alles too much. Und in dem Moment wollte ich einfach Ruhe und dann kam es halt dazu, dass ich hatte Ruhe und mehr Geld und es war eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und da habe dann den Jungs gesagt, was damals, also da ist die Hölle über uns zusammengebrochen, als es dann hieß, dass ich kündige. Und dass ich den Jungs dann gesagt habe, ey, ich muss da weniger arbeiten, keiner hat meine private Nummer und ich verdiene mehr Geld, werde sogar an der Provision beteiligt und so weiter. Haben die Jungs mich dann auch irgendwann bekräftigt und gesagt, ja, dann mach das und teste das. Das war Juli 21.
Ja.
Das ganz Juli 21. Habe ich da gekündigt, 3 Monate erstmal, habe sofort, als ich das gesagt habe, dachte ich ja, okay, ich habe jetzt noch Kündigungsfrist, deshalb muss ich es jetzt sagen. Und dann aber sofort raus. Also ich bin dann quasi noch ins Büro, um meinen Schlüssel abzugeben, das war's. Und habe dann 2 Monate quasi mir ein bisschen die Welt angeguckt und dann im Oktober 21 bei Interhyp dann angefangen. Genau. Und vielleicht zum Werdegang. Marvin ist dann Ende 21 bei der, ja, 21. Mhm. Nee, Ende 22 bist du es.
Ende 22.
Ja, genau. Dann war es so, dass ich dann quasi raus war bei der Tekis oder bei dem Vertriebspartner. Die Jungs haben weitergemacht und ich habe da bei Interhyp mein ruhiges Leben gehabt und habe mir angeschaut, was die Jungs so machen. Aber wir haben uns da nie aus den Augen verloren. Also Marvin und da gibt's noch, wir dürfen keinen Namen nennen, der weitere, wir haben uns nie aus den Augen verloren. Der ist übrigens auch heute noch da, ist da offensichtlich auch glücklich.
Dein Trauzeuge.
Mein Trauzeuge. Also wir haben privat immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und wir intern konnten das immer super gut trennen. Ja. Wer das nicht trennen konnte, und das ist das Spannende, also wer nicht trennen konnte, dass man beruflich andere Wege gehen kann, aber trotzdem privat befreundet, das waren halt die Manager-Ebenen aufwärts, also meiner Meinung nach. Nur die konnten es nicht greifen.
Ja gut.
Also was ich da sage, hört da auch drüber, aber das ist ja nicht das Ziel des Podcasts heute.
Nee, aber interessiert mich tatsächlich trotzdem, weil so nach allem, was du gerade erzählt hast, also am Anfang dachte ich, hey, klingt ja an sich ganz fair. Du hast eine Chance bekommen, im Unternehmen zu bleiben. Du hast ein Angestelltenverhältnis bekommen. hast eine gute Ausbildung genossen. Eigentlich ganz geil. Aber so, dann hat es so einen Twist genommen, dass du gesagt hast, hey, du bist 24/7 erreichbar, du arbeitest die ganze Zeit, du hast die ganze Verantwortung, du machst den ganzen Beratungsjob, nicht nur die Assistenz, nicht nur zu arbeiten, sondern du machst alles für weniger Geld, das ist in der Branche üblich. Also, ja. Ich weiß es nicht, ob das jetzt der richtige Begriff dafür ist, aber für mich als Außenstehenden hört sich das an, als wärst du ein bisschen ausgenutzt worden.
Ja, ist ein harter Begriff. Aber also oder es war halt ein kluger Unternehmer, so kann man es ja auch sagen. Und ja, also wem willst du da am Ende einen Vorwurf machen? Am Ende war es so, es gibt ja wie gesagt einen, der ist immer noch da, der hat auch dieses Arbeitsleben noch, der fühlt sich am gut dabei. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nur weniger arbeiten eigentlich. Weniger arbeiten und geregelte Arbeitszeiten, geregelte Urlaube. Es gab 3 Jahre am Stück, da habe ich nicht einen Tag Urlaub genommen. War immer erreichbar, immer im Büro. Und ich wollte einfach weniger arbeiten. Und das war einfach meine Perspektive. Und aus der Perspektive heraus war es für mich da die logische Schlussfolgerung, ich muss gewinnen.
Aber ist ja auch nachvollziehbar. Also klar, wenn du jetzt in deinen 20er bist und jung und wild bist und denkst, hey, ich werde jetzt in den nächsten 3 Jahren Generalmanager, dann ziehst du 7 Tage die Woche meinetwegen durch oder versuchst zumindest durchzuziehen oder was auch immer. Aber irgendwann kommst du halt in eine Verantwortung, wo du halt mal vielleicht eine Frau, eine Familie, vielleicht ein Kind hast. Irgendwann merkst du, hey, vielleicht gibt es im Leben noch ein bisschen was anderes als nur arbeiten und Geld verdienen. Irgendwann merkst du vielleicht, dass dir auch Dinge wichtig sind, wie mal ein bisschen Zeit für dich selbst zu haben und nicht ständig nur für andere da zu sein. Da ist es doch logisch, dass du nach Wegen und Möglichkeiten suchst, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du hast, einfach einen besseren Weg zu gehen. Und also ich hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Wenn ich einen Job angeboten bekomme, wo ich weniger Stress habe, geregelte Arbeitszeiten habe, 30 Tage Urlaub im Jahr und mir geht keiner auf den Sack und ich kriege noch mehr Geld on top. Also da wärst du ja eigentlich weniger klug, wenn du das nicht machen würdest.
Ja. Es gab halt irgendwann diesen Punkt, wo die Verantwortung und das Arbeitspensum, das Arbeitspensum entsprechend das Gehalt, was man bekommen hat, das war nicht mehr im Gleichgewicht. So. Ja. Ja. Dann ist natürlich der Punkt, dass man sagt, hey, lass uns doch mal schauen, wie sieht's denn aus mit Gehaltserhöhung? Und dann ist natürlich der Trick, es gibt Partner irgendwo auch in der Bedouille, weil der schreibt zwar die Zahlen, aber der kriegt ja nicht die volle Provision für die Impfie. Der kriegt ja nur einen gewissen Prozentsatz von der Gesamtprovision, weil Theke ist ja was einbehält. Mhm. Und das ist nicht wenig. Das heißt, er ist natürlich betriebswirtschaftlich in der Misere. Ich nehme an, das haben alle Impfie-Spezies bei Theke, die Innendienstleute haben. Die Verantwortung steigt, die wollen mehr Geld, was auch denen zusteht, die arbeiten viel, die kümmern sich um die Vertriebspartner, aber ich kann denen gar nicht mehr bezahlen, weil das, was ich an Provision bekomme, ist ja nur wenig und das muss ich dann noch entsprechend, ich brauche ja auch noch was, ne? Und das ist ja dann irgendwann betriebswirtschaftlich einfach eine Minusrechnung. Ja. Irgendwann den Leuten nicht mehr Geld bezahlen, weil ich ja nur von der Provision einen gewissen Prozentsatz bekomme und gar nicht die volle Finanzierungsprovision. Und an dieses System Tekes, an seine Grenzen zu stoßen im Spezialistenbereich, wenn ich Angestellte habe.
Okay, ja gut, wenn du keine Angestellten hast, dann gehst du halt Burnout, ne?
So, das ist die Alternative.
Ja, okay. Nee, kann ich auch nachvollziehen. Marek Fisch, du hast vorhin was sehr, sehr Spannendes gesagt, wie ich finde, weil normalerweise, wenn du halt ein besseres Angebot bekommst und wenn du mit den Leuten gut bist, sind die ja nicht nur Arbeitskollegen, sondern häufig auch Freunde, dann ist es ja eigentlich so, dass die Leute sagen, hey, ich kann dir kein besseres Angebot geben, du hast ein besseres Angebot bekommen, ist halt so. Na, geht dein Weg, sei glücklich. Du sagtest, das hat bei allen geklappt, außer bei den Führungsebenen. Gab es da konkrete Punkte, wo du sagst, hey, hätte ich nicht erwartet, dass es so kommt?
Ja, also zu dem Zeitpunkt war ich natürlich schon 6 Jahre im Unternehmen und weiß natürlich, wie die ticken und wie da mit Leuten umgegangen wird oder wie häufig mit Leuten umgegangen wurde, die irgendwie gehen wollten. Und ich wusste, ich kann das meinen engsten Vertrauten sagen, aber so konstruktiv, wie du das gerade geschildert hast, es ist ja unmöglich, auf so einen zuzugehen, der dort darum umsteht und sagen, hey, schau mal, so und so sieht's aus, rational, das macht Sinn, das ist logisch. Es wollte ich dir nicht erzählen, der wird ja nicht sagen, hast du recht, dann schau mal. Weil wenn ich gehe und mit dem Monatsvolumen, das ich bewegt habe, eigenhändig, ohne dass da irgendjemand anderes was mit zu tun hat, da geht ja theoretisch richtig Geld weg.
Und ich wusste, das wird nicht so passieren. Also ich musste einen festen Entschluss treffen. Da habe ich mich mit den engsten Vertrauten ausgetauscht mit und habe den dann getroffen und habe das kommuniziert. Dachte dann, okay, ich bin jetzt so 2 Monate hier wegen meiner Kündigungsfrist. Und dann kam es halt so, dass gesagt wurde, okay, das war's, Schlüssel weg und so weiter. Genau, dann habe ich mir halt die Welt angeschaut, 2 Monate, das war auch okay. Aber ich habe denen nicht die Möglichkeit gegeben, mit der Führungsebene rational darüber zu reden, weil ich ja wusste, wie es ablaufen wird. Also es ist keine Chance, dass du da mit denen irgendwie das und das besprechen konntest. Und dann haben natürlich über verschiedenste Ebenen dann noch Leute angerufen, die gesagt haben, aber das Unternehmen, die Interhöcke, wo du da jetzt hingehst, die kriseln und wackeln und so weiter. Das war 2021. Das ist der Baufinanzierungsberater, der am besten durch diese Krise mit den gestiegenen Zinsen durchgekommen ist. Also auch wirklich Bullshit erzählt worden dann über das neue Unternehmen, was gar nicht, was die überhaupt gar nicht kennen. Dann haben noch alte Leute von Tekes versucht, über irgendwelche Key-Accounter über eine ganz andere Unternehmensnische Kontakt zur Interhöp aufzunehmen, wie das denn sein kann, dass die von einem Vermittler da Arbeiter abwerben und so, also ganz, ganz wirr alles. Und als ich wusste ja, dass das passieren wird, also habe ich keinen darüber informiert, außer meine beiden längsten Vertrauten im Unternehmen. Und das waren Marvin und mein Trauzeuge, wie gesagt. Und hab denen das gesagt. Die haben mich bekräftigt, haben gesagt, egal was da passiert, wir halten den Rücken privat immer frei. Wir kennen deine Motive, warum du das machst, ist uns egal, was die anderen da erzählen. Und genau, so lief das dann ab. Dann war ich raus.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall als auch sehr emotional vorstellen, weil wenn du jetzt dort, weiß ich, 6, 7, 8 Jahre in Unternehmen warst. Moment. Bin gleich wieder da.
Ja.
Also ich kann mir das vorstellen, dass das auch ziemlich emotional war, weil wenn du jetzt deine 6, 7, 8 Jahre im Unternehmen warst und dann auf einmal das Unternehmen verlassen möchtest aus Gründen, die dir persönlich einfach gut tun sollen und dann merkst, hey, die Menschen, von denen ich jahrelang gedacht habe, das sind meine Freunde, die sind jetzt gar nicht mehr so freundlich, das kann ich mir schon auch als eine sehr emotionale Reise vorstellen.
Ja,
Okay.
war es auch.
Ja, Marvin Krängel, war das bei dir ähnlich dramatisch?
Jein, nee, eigentlich nicht, weil ich habe das damals auch gesehen, mit 2022, dass dieses System für mich nicht mehr funktioniert, dass das Verhältnis nicht mehr stimmt aus Verantwortung und Einkommen, und habe dann zwei Wege tatsächlich aufgemacht. Ich habe einmal mich beworben als Leiter der Immobilienfinanzierung bei einer örtlichen regionalen Bank, bei einer Volksbank, habe da auch eine Zusage schon gehabt, sollte da anfangen. Das war Ende 2022, aber parallel habe ich auch auf Instagram Sam geschrieben und hatte also zwei Wege. Und das mit Sam war jetzt noch nicht so spruchreif. Das heißt, ich konnte sagen, hey, ich habe eine Zusage als Leiter der Immobilienfinanzierung. Das war auch die Phase, wo die Zinsen dann auf einmal so krass angestiegen sind, wo eh so ein bisschen in der Schwebe war, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit dem Immobilienfinanzierungsmarkt. Hat es dann rausgestellt, geht alles weiter wie immer, aber der Finanzierer war dann auch ein bisschen happy, ne? Also der Tekes-Vertriebspartner war dann happy, weil natürlich ein großer Kostenblock letztendlich dann auch weggefallen ist, in der Phase, wo die Wirtschaft etwas behäbig war. Ich habe aber natürlich gesagt, hey, ne, also die haben mir da eine Zusage gegeben als Leiter der Immobilienfinanzierung, und dann war das auch okay. Ne? Das war eine Kombination aus den beiden Faktoren, die dann dazu geführt hat, dass das tatsächlich sehr reibungslos lief. Ne?
Okay. Und wie kam es dann dazu, dass ihr beiden dann doch zueinander gefunden habt und gesagt habt, hey, wir gründen eine eigene Company? Weil ich
Ja.
persönlich stelle mir das Ganze jetzt so vor. Ich weiß, ich kenne jetzt eure Geschichte noch nicht im Detail, da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich stelle mir das Ganze so vor. Jeder von euch ist seinen eigenen Weg gegangen, ihr seid privat irgendwie noch in Kontakt geblieben und habt dann festgestellt, hey, eigentlich ist das Thema Immobilienfinanzierung voll geil und wir können das richtig gut. Lass mal zusammen was machen. Kommen wir so hin?
Ja, so kommt es hin. Ich habe dann die Stelle nicht angenommen als Leiter der Baufinanzierungsabteilung. Ich habe dann mich mit Sam zusammengesetzt und Meine Intention war damals noch, weil Primo und Primo Kapitalanlagen und generell dieser Kapitalanlagevertrieb, den gab es da noch nicht so intensiv. In den Kinderschuhen gab es das schon. Meine Intention war, ja gut, Sam und Russland, die haben irgendwie, keine Ahnung, 500 Makler quasi betreuen die oder haben die entsprechend angebunden. Die haben ja alle einen Bestand, die generieren nie so eine Ende. Die ganzen Kunden brauchen ja auch irgendwann eine Immobilienfinanzierung. Und meine grundsätzliche Intuition war, zu sagen, hey Sam, lass uns doch mal gucken, dass wir eine Kooperation hinbekommen im Sinne von, wenn irgendjemand von deinen Beratern aus dem Bestand jemanden hat, der eine eigengenutzte Immobilie kaufen möchte, dann mache ich dafür die Finanzierung. Das war die grundsätzliche Intuition. Und so habe ich mit Sam dann letztendlich auch gestartet. Das heißt, da haben wir das Netzwerk dann von Sam geöffnet bekommen. Er hat Kontakt hergestellt zu verschiedenen Vertrieben. Und dann hat sich das verselbstständigt im Laufe von dem Jahr 2023, sodass wir auf einmal im Oktober 2023, dass ich da saß und die ganze Primo-Thematik ging los. Die ganze Kapitalanlagevertrieb-Thematik ging los und ich hatte so viel zu tun, dass ich, obwohl wir große Stückzahlen gewohnt waren, ne, also 20, 30 Finanzierungen pro Person sind kein Problem pro Monat, aber ich hatte so viel auf dem Tisch, dass ich Marvin angerufen habe und habe gesagt, Marvin, du musst kündigen. Es geht nicht mehr, ich baue Buch, wir haben so viel zu tun, lass uns eine Firma machen, wir machen das zusammen, wir müssen die Service und die Beratungsqualität aufrechterhalten, ich schaffe das allein nicht mehr. So, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, komm zu mir, wir machen das zusammen und dann haben wir die Firma gegründet. Einfach um die Qualität und das Arbeitsaufkommen und das Service-Level aufrechtzuerhalten, was wir Vertriebspartnern liefern wollen, weil das ging als eine Person nicht mehr in dem Moment.
Okay, Hypervision gibt's jetzt also quasi knapp etwas über ein Jahr, wenn ich das jetzt so richtig kalkuliert habe, ungefähr. Wollt ihr vielleicht mal so drüber sprechen, was ihr jetzt mit eurem eigenen Unternehmen an Immobilienfinanzierungsvolumen bisher geschrieben habt?
Ja, Marvin, verweist gerade auf mich, aber ich glaube, da ist er im Controlling ist er ein bisschen tiefer drin. Also wir teilen uns ja ein bisschen die Aufgaben als Geschäftsführer, da ist er tiefer drin.
Ja, also die Zahlen habe ich so ein bisschen im Kopf. Dass wir waren ja auch in Dubai letztendlich zusammen. Im Februar müsste das gewesen sein. Das war ja dann auch so der Startschuss, wo wir dann wirklich die Thematik Primo zusammen erarbeitet haben, aufgebaut haben. Und in der Zeit bis jetzt haben wir vermittelt so ein bisschen mehr als 100 Finanzierungen. Und werden dieses Jahr wahrscheinlich dadurch, dass das zweite Halbjahr jetzt und auch das letzte Quartal deutlich intensiver ist als das erste, irgendwo Richtung 200 vermittelte Finanzierungen gehen. Ne? Das heißt, wir sind mindestens auf dem Level, wo wir waren, wo wir bei Tekis waren, nach 8 Jahren. Und das war halt innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr. Ne? Also
wenn ich das jetzt grob überschlage, 200 Finanzierungen, Kapitalanlage hauptsächlich, nehme ich mal an. Ne? Also eine durchschnittliche Kapitalanlage, wenn wir jetzt mal gering rechnen mit 150.000, bist du irgendwo, ich habe es mal grob ausgerechnet, bei 30 Millionen Finanzierungsvolumen von Februar bis Ende des Jahres. Kommt das ungefähr hin?
Ja, es ist sogar ein bisschen mehr, ne? Aber es kommt ja.
Auch nicht verkehrt, ne? Wenn man überlegt, dass die Provision jetzt komplett bei euch bleibt, dass es niemanden gibt, an dem ihr die Provision abgeben müsst. Ich glaube, Marvin Peach bereut es nicht, dass er seinen Job dort gekündigt hat und nach Kassel gekommen ist, oder?
Nein. Aber ich wollte vorhin nicht dazwischen grätschen, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Es war ja auch so, zu dem Zeitpunkt, als Marvin dann mit Sam sich über eine geschäftliche Zukunft unterhalten hat, war es so, dass ich das auch nicht irgendwie verurteilt habe oder so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt glücklicherweise die Tekis-Brille nicht mehr auf. Es hätte ja auch so laufen können, dass ich sage, boah, hör auf, ey, der ist da gegangen. Und du hörst ja immer die krassesten Stories. Das habe ich glücklicherweise nicht gemacht und habe dann mit Marvin auch viel, viel, viel darüber geredet, was er macht, wie er das macht und gut er das macht, weil sonst, das muss ich auch sagen, hätte ich nicht gekündigt. Ich hatte ein Haus gekauft und saniert, frisch geheiratet und das ist der schlechteste Zeitpunkt gewesen, wo man hätte kündigen können. Ich wusste aber ab einem gewissen Punkt, irgendwann Ich wollte es dann auch, also ich wollte mitmachen. Es war noch die Zeit reif. Und dann irgendwann war die Zeit reif, das war kurz nach Dubai, ne?
Ja.
Kurz nach Dubai war dann die Zeit reif und da kam dann an einem Sonntag der Anruf und da wusste ich, okay, jetzt geht's los und mir war schon sicher, also mir war klar, das wird gut. Uns war aber beiden nicht klar, dass es so gut wird. Dass sich so gut entwickelt.
Ja,
ja, das ist so semial. Und das nochmal abzuschließen, war ein kleiner Exkurs, auch deine Frage, war wahrscheinlich die beste geschäftliche Entscheidung, die ich getroffen habe bisher.
Mega Ding. Das heißt, alles hat bisher zu diesem Moment geführt und hat sich auch richtig gefügt. Ne? So, eure Erfahrung nach, was die Arbeit angeht. Also klar, dass ihr jetzt mehr verdient als bei dir, ist logisch, weil das hat dich ja nur ein Angestelltengehalt, ne? Und jeder, der sich mal ausrechnen kann, sagen wir etwas mehr als 30 Millionen Finanzierungsvolumen, mal sagen wir 2%, vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht mal ein bisschen weniger im Durchschnitt, da kann sich jeder ausrechnen, was dann Umsatz rüberkommt. Ihr seid ja jetzt mit der Hypovision hauptsächlich auf Kapitalanlagen spezialisiert, richtig?
Das hat sich ergeben, genau, weil dieses Thema innerhalb der Maklerschaft ja extrem gewachsen ist, ne? Also dieses Thema Kapitalanlage, Immobilien, für den Endkunden hat Sprünge gemacht, das habe ich selten erlebt, weil das intensiviert wurde von den ganzen Vertrieben. Und genau, wir finanzieren aber auch so, würde ich sagen, 5 bis 10 Eigennutzer hier in Kassel aus unserem eigenen Netzwerk, das akquirieren wir auf, ne? Also wir haben da schon so 2 Standbeine. Es ist jetzt nicht nur ausschließlich die Kapitalanlage, aber das ist unser Steckenpferd, weil wir gemerkt haben, das ist für die Vertriebe im Rahmen des Beratungsprozesses natürlich der Flaschenhals, ne?
Letztendlich. Da würde ich gerne mit euch mal ein bisschen drüber sprechen, wie die Arbeitsweise ist, weil ich denke, früher, als ihr bei Tekis im Strukturvertrieb wart, habt ihr auch sehr viel Geschäft zugetragen bekommen. War das auch eher Kapitalanlage oder viel mehr Eigenheim?
Das war so 80% Eigenheim, 20% aus dem Kapitalanlagevertrieb der Tekis und halt, wenn Endkunden halt Kapitalanlagen kaufen wollten, also eigene, die sie selber gefunden haben auf ImmoScout. Also so hat sich das zusammengelegt, aber da war schon der Großteil, waren die Eigenheime aus den Beständen der Tekis-Berater, ja.
Jetzt interessiert mich jetzt Folgendes, weil ich habe ganz, ganz viel in Gerüchten gehört. Ich kann natürlich nicht davon bestätigen, dass das wahr ist, aber ich habe Gerüchte darüber gehört, dass bei Tekis häufig gesagt wird, hey, unsere Finanzierer sind besser als andere Finanzierer. Und wenn du bei uns Vertriebspartner bist und eine Finanzierung hier hingibst, dann kriegst du wahrscheinlich deutlich bessere Konditionen als irgendwo anders. Und wenn du es mit einem Finanzierer da draußen machst, dann ist es nicht möglich, das so hinzukriegen. Wie ist da jetzt eure Erfahrung? Wie schaut das aus? Also ist es tatsächlich so, dass die Finanzierer in einem Strukturvertrieb irgendwie bessere Connections haben, zaubern können und irgendwie nochmal ein paar Prozentpunkte günstigere Konditionen kriegen als ein anderer Finanzierer?
Ich würde sagen, das ist PR-Story. Also glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, würde kein Grund einfallen, warum das so ist, dass jemand, der im Strukturvertrieb sitzt, irgendwie eine bessere Kondition bekommt. Das interessiert einen Banker bei der Sparkasse nicht, der die Kondition kalkuliert. Und wahrscheinlich ist es so, dass ein guter Berater in einem Strukturvertrieb besser ist als ein schlechter Berater draußen. Aber wenn du gleich gute Berater nimmst, dann hat der Berater beim Strukturvertrieb nicht den besseren Zins als der am freien Markt.
Ja. Also, worauf kommt es denn bei einer guten Worauf kommt es denn bei einer guten Baufinanzierung an? Ich meine, wenn das Geschäft so einfach wäre, dass man jetzt einfach irgendwie Europace aufmacht, Finanzierungsdetails eintippt und Ergebnisse ausgespuckt kriegt, dann wird es wahrscheinlich jeder machen. Ne? Also das ist mal Hand aufs Herz. Ich glaube, ich habe auch in Dubai euren Vortrag gehört. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu, um gute Finanzierungen vermitteln zu können, als jetzt nur irgendwie ein Finanzierungsprogramm bedienen zu können. Was ist so eure Erfahrung, wo es wirklich drauf ankommt, wenn man eine gute Finanzierung gestalten möchte?
Also es ist natürlich immer die Frage, wie transportiere ich der Bank den Kunden? So, und den Kunden muss man natürlich bestmöglich darstellen. Das heißt, ich muss aus den gegebenen Informationen, die ich habe zum Kunden, das Bestmögliche rausholen. Dass der Banker natürlich dann da sitzt und sagt, boah, krass, guter Kunde, den möchte ich auf jeden Fall begleiten und die gebe ich natürlich vielleicht auch noch mal eine bessere Kondition oder. Ja, also die Art und Weise, wie ich den Kunden der Bank verkaufe und wie ich der Bank das Objekt verkaufe. Das ist die Argumentation und wo sich dann die Spreu vom Weizen letztendlich ganz, ganz krass unterscheidet, weil da kann man viele Fehler machen. Es gibt Sachen, die wollen Banken hören. Es gibt Sachen, die wollen Banken nicht hören. Aber natürlich müssen wir es trotzdem kommunizieren und das dann bestmöglich verpacken. Das ist so die Quintessenz, wo sich dann die Konditionen und auch die Parameter unterscheiden können. Zusätzlich kommt auch noch das Netzwerk dazu. Das heißt, hier in Kassel und auch deutschlandweit mittlerweile haben wir ein Netzwerk aufgebaut. Die Bank kommt vielleicht auf der Plattform raus mit einer Kondition XY. Wir können aber mit dem Banker sprechen und können etwaige Sonderkonditionen erwirken, haben auch gewisse Kontingente, wo wir dann sagen können, okay, wir haben so und so viel Sonderkonditionen im Rahmen des Kalenderjahres zur Verfügung. Also das entwickelt sich dann. Ne? Das ist ganz viel Erfahrung und ganz viel Netzwerk dann am Ende in Verbindung mit der Kommunikation oder der Übertragung des Kunden auf die bestmögliche Art und Weise zu machen.
Okay, und dann, ich würde da gerne auch mal was zu ergänzen, ganz kurz.
Gerade auch in der Kommunikation zwischen uns und den Vertrieben, weil du hast ja gesagt, wir machen primär aktuell Kapitalanlage, Immobilienfinanzierung und unsere Lead-Generatoren sozusagen seid ihr die Kunden dafür sensibilisieren, eine Kapitalanlage Immobilie zu kaufen. Das heißt, wir haben uns gefragt, okay, wie kriegen wir es hin, mehr Anfragen zu bekommen? Was ist der Bedarf bei den Vertrieben? Du sprachst von einer guten Finanzierung, war ganz, ganz wichtig. Also wie kriegt man eine gute Baufinanzierung hin? Und es kann für dich eine gute Baufinanzierung sein, eine 4-0 mit 1% Tilgung ohne Eigenkapital. Wenn in zwei Tagen entschieden ist und bewilligt, der Kunde kann zum Notar. Und jetzt kann die allgemein bessere Finanzierung zum Beispiel eine 3,8 mit 1% Tilgung ohne Eigenkapital, die aber 6 Wochen Bearbeitungszeit hat, für dich die komplett falsche sein. Weil du hast keinen Bock, 6 Wochen zu warten. Ja, und, also du als Vertrieb. Und wir haben einfach geschaut, dass wir es schaffen, den Bedarf von unseren Zuträgern, von den Vertrieben zu erkennen und den bestmöglich zu befriedigen. Kapazität mit dem gesamten Know-how hin reicht. Wie kriegen wir das einfach hin? Ja, wir hatten zum Beispiel den Austausch auf Dubai, wo wir erkannt haben, euch ist schnelle Rückmeldung, egal ob gut oder schlecht, aber schnell wichtig, weil mit einem Kunden, der eventuell nicht klappt, will ich nicht so viel Zeit verbringen. Ich will einfach die Immobilie für einen guten Kunden frei haben. Das haben wir also daraus gelernt. Wir sprechen einfach offen über alles, weil wenn du sagst, Marvin, der ist auf der Kippe, wenn du sagst, wahrscheinlich eher nicht, dann ist es vielleicht der falsche Kunde für die Immobilie, ich suche eine kleinere für den und packe einen besseren Kunden auf die Wohnung. Also wir sprechen einfach sehr transparent mit den Vertrieben und schauen einfach, welchen Bedarf haben die, welchen Prozess haben die und passen uns da ein, dass wir das einfach bestmöglich befriedigen können.
Du hast zwei wichtige Dinge gesagt, oder ihr beiden habt zwei wichtige Dinge gesagt. Zum einen, dass man ein entsprechendes Netzwerk braucht, dass man sich mit den Bankern auch gut stellen muss, dass man denen wahrscheinlich auch gutes Geschäft liefern muss. Je öfter man das macht, desto besser ist man bei denen, sage ich mal, auch als Vermittler angesehen oder desto eher kann man da vielleicht auch mal einen Wackelkunden durchbringen. Das ist so das, was ich rausgehört habe. Und ein ganz, ganz zweiter Punkt, ein Stichwort, was du hier gesagt hast, Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapitalansatz. Mensch, mal, ist sowas heutzutage überhaupt noch möglich? Es heißt in ganz vielen Strukturvertrieben, dass das da draußen gar nicht mehr möglich ist, nur wenn man innerhalb des Strukturvertriebes den richtigen Finanzierer hat, habe ich mal gehört.
Ja, gleiche Begründung wie eben, ist wahrscheinlich PR, ist natürlich weiterhin möglich, aber da die Punkte, wie man das hinbekommt, hat Marv gerade erläutert. Also es gibt keinen Unterschied zwischen einem guten Berater im Strukturvertrieb und einem guten Berater am Freimarkt, das macht keinen Sinn. Also du hast dadurch keinen einzigen Vorteil.
Okay. Das wiederum bedeutet, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört, der euch beide sympathisch findet, der sagt, hey, ich habe Kunden, die brauchen Finanzierung, jetzt eigentlich egal, ob Kapitalanlage oder Eigenheim, muss man da jetzt in Kassel wohnen und zu euch ins Büro kommen, um so eine Finanzierung zu machen? Oder könnte man euch theoretisch auch anrufen und sagen, hey, ich habe den Podcast gehört, ich habe hier jemand, ich bräuchte unbedingt eine Finanzierung, ihr macht das wahrscheinlich schnell, können wir das mal testen? Wie läuft das?
Ja, seit Corona ist es eigentlich 99% über Zoom. Ne? Also auch Endkunden hier in Kassel, die sagen manchmal zu uns, ja gut, ich habe keine Lust, ins Büro zu kommen, wir machen das per Zoom. Also diese Schwelle, dass Kunden ihre Finanzierung nur vor Ort oder persönlich oder mit den Banken machen, die ist vollkommen genommen worden seit Corona. Wir haben wirklich auch fast ausschließlich Zoom-Beratungen deutschlandweit mit allen möglichen Zuträgern natürlich, die mit uns arbeiten wollen, aber auch mit den Endkunden der Zuträger. Ne? Also das ist super entspannt mittlerweile und Corona sei Dank, das war wahrscheinlich die einzige positive Seite an Corona, dass die Leute halt komplett offen wurden für Zoom und gemerkt haben, das passt, ne? Das ist kein Problem.
Okay. Und wenn man euch jetzt kontaktieren wollte, wie macht man das am besten? Instagram, E-Mail, Telefonnummer, was packen wir in die Shownotes, damit die Leute mit euch in Verbindung treten können?
Der iPhone. Nee, wieso möchtest du? Wir haben alle Kanäle freigeschaltet, machen das auch super professionell. Also Instagram ist natürlich möglich, aber auf der Internetseite haben wir sogar eine Kooperationsanfrage, wo man angeben kann, ob man jetzt im Vertrieb ist, ob man Makler ist, ob man Endkunde ist, was auch immer. Das haben wir auch. Also auch da sieht man wieder, dass wir uns viel auch in der aktuellen Zeit auf Vertriebe spezialisiert haben. Also da sind wir flexibel. Der Kanal, wie jemand auf uns zukommt.
Wenn jetzt ein Vertriebspartner hier zuhört, der eigene Kunden hat, der die gerne zu euch bringen möchte, hat er da auch was davon? Also ist dann eine Möglichkeit von einer Provisionszahlung drin oder so? Oder wie arbeitet ihr da?
Also es ist so, dass du bei den Beständen natürlich, wenn ihr Kunden ein Eigenheim kauft, dann hinterlegen wir auch eine Teilung. Das ist ja logisch. Also jeder, der mit uns zusammenarbeitet, hat seine entsprechende Teilung. Die ist auch bei allen gleich. Und das wäre ja doof, also das wäre ja das Gegenteil von Tekes. Bei Tekes hat ja der Vertriebspartner auch seine Beteiligung bekommen, wenn er einen Kunden gebracht hat. Das ist natürlich bei uns genauso, ne? Also ohne Frage.
Ja, yeah. Gut. Also Leute, für alle, die diesen Podcast hier gerade anhören, wenn ihr nach einem fähigen Finanzierungspartner sucht, dann ist die Hypovision GmbH aus Kassel euer way to go. Ihr könnt die Leute per Instagram anschreiben, auf der Webseite anschreiben, wer weiß, vielleicht kann ich die beiden auch dazu überreden, ihre Handynummer oder ihre geschäftliche Nummer zu hinterlassen, dass ihr die auch mal anrufen könnt, falls ihr eher oldschool seid und zum Telefon greift. Und dann habt ihr jemanden bei euch an der Hand, der euch die Finanzierung nicht nur schnell und zuverlässig, sondern auch zu wahrscheinlich den günstigsten Konditionen am Markt organisieren kann. Das ist zumindest meine Erfahrung mit den beiden. Marvin und Marvin, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt. Danke, dass ihr gestern hier im Podcast wart und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir nächstes Jahr zu dieser Zeit vielleicht nochmal einen Podcast machen und darüber sprechen, wie sich eure Umsatzentwicklung im Unternehmen entwickelt hat. Vielen Dank.
Das wird spannend. Vielen Dank, Gustav, für die Einladung.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.